Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Annemarie Bruns. Hallo Annemarie, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, danke für die Einladung hier. Ja, mein Name ist Annemarie Bruns und ich bin seit kurzem, knapp einem Jahr, Autorin und habe meinen Debütroman dieses Jahr veröffentlicht. Und ansonsten bin ich Mitte 30, komme von der Ostsee, bin Küstenkind und meine Wahlheimat ist aktuell Brandenburg, ganz an der nördlichen Berliner Grenze. Und ja, wohne hier mit meinem Mann und zwei Kindern und bin sonst hauptberuflich in der IT-Branche.
Spannend. IT-Branche und dann Buchautorin, das ist die Abwechslung, die man braucht, oder?
Ja, ganz genau. Ist eine nette Ergänzung irgendwie so zusammen. Außerdem bin ich jetzt nicht so die Technikerin, die hinter Bildschirm nur so sitzt und Code schreibt, sondern eher im Kundenumfeld tätig. Und da kriegt man dann auch so den ein oder anderen Input für die Geschichten. Das ergänzt sich dann ganz gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe meinen Gegenwartsroman Iosua, ein Leben im Schatten, mitgebracht. Und ja, der ist sozialkritisch, könnte man sagen. Die Lesermeinungen gehen so von authentisch, spannend, berührend, aber auch bis hin zu schonungslos. Also er ist sehr realistisch gefasst. Und im Mittelpunkt steht dein Protagonist Iosua, eben der auch für den Titel dagestanden hat. Und er selbst nennt sich Joshua, weil er versucht, von seiner Abstammung und das, was sein Name quasi für ihn bedeutet, Abstand zu nehmen und ist halt sehr vielen Zwängen unterlegen, weil er in eine kriminelle Organisation hineingeboren wurde, von der er sich aber gerne entfernen würde, was aber nicht gerade einfach ist für ihn.
Na, jetzt bin ich gespannt. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Ich würde auch gerne mit dem ersten Kapitel einsteigen, so dass alle Hörer des Podcasts das gleiche Leseerlebnis teilen wie die Leser, die mit dem Buch beginnen. Kapitel 1. Es war ein lauer Herbstabend. Der Wind trieb die Wolken vor sich her und ließ die gefärbten Blätter heruntersegeln. Der nächste Schauer würde nicht lange auf sich warten lassen. Die Regenpausen waren in diesen Tagen immer nur kurz. Joshua und Isabel gingen eng umschlungen auf dem schmalen, asphaltierten Pfad am östlichen Ufer der Panke entlang. Sie überquerten die kleine Brücke, durch die Wasser in ein Becken abfließen konnte, wenn der Pegel des Flüsschens stieg. Trotz der ständigen Niederschläge der letzten Tage führte das unscheinbare Gewässer nur wenig Wasser. Die Sonne war bereits hinter der Gartenkolonie auf der anderen Uferseite untergegangen und das restliche Licht ließ den Himmel um die aufgetürmten Wolkenberge in einem intensiven Blau leuchten. Eine Zeit, zu der man auf diesen Wegen nur selten Fußgängern begegnete. Joshua hielt Isabels Hand. Er fühlte ihre Wärme durch die ineinander verschränkten Finger und war glücklich. Ihr Wollschal kitzelte, wenn sie sich an ihn schmiegte. Es war Freitag und er hatte eine ruhige Woche hinter sich. Keine Aufträge, keine bösen Überraschungen. Seit dem Tod seines Vaters war es ruhiger geworden. Joshua genoss es, hier zu sein. Die abgeschiedenen Wege entlang der Panke waren immer sein Rückzugsort gewesen. Man konnte direkt ans Flussufer gelangen und es gab einige schwer einsehbare Plätze, an denen er viele Tage verbracht hatte. Der einzige Ort, den er Isabel nennen konnte, als sie nach seinem Lieblingsplatz gefragt hatte. Isabel hatte ihn überredet, sie dorthin zu führen. Er schwieg ihr so viel von seiner Vergangenheit, dass er ihr diesen Wunsch nicht hatte abschlagen können. Stumm gingen sie durch den stillen Abend. Die ersten von den Buchen gefallenen Blätter bildeten einen rötlich schimmernden, feuchten Teppich, der ihre Schritte dämpfte. Der Lärm der Großstadt erreichte sie hier nicht. Gemeinsam waren sie in ihrer eigenen kleinen Welt unterwegs, als Joshua plötzlich von einer unerklärlichen Angst ergriffen wurde. Er spürte eine Präsenz, die nicht hierher gehörte, die nur hier war, um zu zerstören, was er gerade hatte. Es war zu spät, die Flucht zu ergreifen. Er würde es nicht schaffen, Isabel in Sicherheit zu bringen. "Es tut mir leid", wispert er und zog Isabel an sich, um sich einen letzten innigen Kuss zu stehlen. Nebenbei glitt seine freie Hand in die Jackentasche. Er wählte, ohne viel Hoffnung, den Notruf. Einen Moment später wurde er weggerissen. Er spürte ihre Hände auf seinen Schultern und löste sich möglichst sanft von Isabel. Für mehr als ein letztes entschuldigendes Lächeln war keine Zeit. "Lauf", flüsterte er ihr zu. Er schenkte den Angreifern, die ihn umzingelten, keine Beachtung, sondern hatte nur Augen für Isabel. Sie kam seiner Bitte nicht nach. Sie stieß einen kurzen Panikschrei aus. Sie wollte nicht flüchten, sondern zu Joshua rennen, aber ihre Beine gehorchten ihr nicht. »Wen haben wir denn da?« mischte sich eine ihm wohlbekannte Stimme ein. Pepe trat hinter Isabel aus dem Schatten. Nur seine Augen waren für Joshua sichtbar. Den Rest des Gesichtes verbarg er hinter einer tief heruntergezogenen Kapuze und ein Schlauchschal verdeckte Nase und Mund. Die Maskerade des Anführers und seiner Komplizen beruhigte Joshua. Für ihn mussten sie ihre Identität nicht verschleiern, aber es sicherte Isabels Überleben. Sollte sein Notruf nicht erfolgreich sein, gäbe es trotzdem Hoffnung für sie. Eigentlich war sie nicht in Gefahr. Isabel Gewalt anzutun war zu riskant. Sein Tod würde höchstens in einer kleinen Anzeige im Lokalblatt erwähnt werden. Aber wenn eine einheimische Studentin mitten in der Stadt angegriffen wurde, würde die Polizei ermitteln und Fragen stellen. Joshua wusste, dass sie hier waren, um ihn zum Schweigen zu bringen. Für eine kurze Zeit hatte er gedacht, es wäre vorbei. Er hatte sich erlaubt zu hoffen, dass er den Ausstieg geschafft hatte. Aber jetzt rissen sie ihn brutal in die Realität zurück. Die Chance auf einen endgültigen Ausweg war verschwindend gering gewesen. Deswegen akzeptierte er sein Scheitern. Er bedauerte nur, dass Isabel, Bella, es mit ansehen musste. Sie war das Licht in seinem Leben gewesen. Auch wenn es nur für wenige Monate die Dunkelheit, die ihn umgab, erhellt hatte, bereute er nichts. Bella, Wunderschöne. Der Kosename konnte nicht im Mindesten ausdrücken, was sie für ihn bedeutete. Aber mehr hatte er nicht zu bieten gehabt. Er hatte nur der unscheinbare, dunkle Schatten an ihrer Seite sein wollen. Und jetzt hielt Pepe sie in einer eisernen Umarmung. Wie eine Schraubzwinge umschlossen seine Hände ihre Unterarme. Blass, zart und zerbrechlich wirkte sie in seinem stählernen Griff, aber umso verzweifelter kämpfte sie, sich daraus zu befreien. Die drei Angreifer umkreisten Joshua. Sie bewegten sich langsam und ohne Hast. Mit wildem Blick kosteten sie die Vorfreude aus. Die Verzögerung sollte ihn zermürben. Aber Joshua ignorierte sie stoisch und versuchte, Isabels Blick einzufangen. Er wollte ihr signalisieren, dass sie sich nicht wehren sollte. Sie sollte die Augen schließen und sämtliche Sinne abschalten. In sich selbst flüchten, damit die Szene, die sich gleich abspielen würde, sie nicht ewig verfolgte. Aber Joshuas Schonfrist endete, bevor er zu Isabel durchdringen konnte. Sie attackierte ihn in absurdem Einklang. Er gab sich keine Mühe, ihren Schlägen auszuweichen und ging unweigerlich zu Boden. Wozu sollte er das Unausweichliche hinauszögern? Er wollte ein schnelles Ende, vor allem für Isabel. Er hörte ihre Schreie und spürte ihre Verzweiflung. Ihr nicht helfen zu können, war schlimmer als die körperlichen Schmerzen, die er erlitt. »Hände hoch, Polizei!« Joshua wusste nicht, ob seine Sinne ihn täuschten oder sein Notruf wirklich erfolgreich gewesen war. Da hörte er erneut die Stimme des Polizisten. »Hände hoch!« Die Angreifer ließen von Joshua ab und fokussierten den Eindringling. Joshua regte sich nicht. Er erlaubte sich noch keine Freude. Es war eine willkommene Unterbrechung und er nutzte sie, um seine Kräfte zu sammeln. Aber er hörte nur die Stimme eines Beamten, keine Sirenen, keine Kavallerie. Das war zu wenig. Ein Polizist allein würde nichts gegen die Angreifer ausrichten können. Pepe würde den Sieg nicht so einfach hergeben. »Ich würde eher sagen, dass Sie Ihre Hände hochnehmen«, antwortete Pepe eisig und bestätigte Joshuas Vermutung. »Waffe fallen lassen und mit dem Fuß rüberschieben.« Einer der Angreifer verließ seinen Posten und folgte einer Anweisung Pepes. Joshua war nur von zwei Aufpassern umstellt. Flüchtig überlegte er, ob ein Gegenangriff Erfolg bringen könnte. Es war verlockend und er wollte dem Polizisten helfen. Er wollte ihm eine Möglichkeit geben, das Ungleichgewicht ein wenig umzuverteilen, aber er war zu schwach. Wieder hörte Joshua Schritte und wurde im nächsten Moment grob hochgerissen. Schwankend kam er auf die Beine und fühlte, dass ihm ein Gegenstand in die Hand gepresst wurde. »Erschieß ihn«, raunte Yassin Joshua zu. Joshua brauchte die markante Narbe auf dem Gesicht des Hünen nicht zu sehen, um zu wissen, wer ihm den Befehl gegeben hatte. Er konnte die perverse Freude spüren, die sein Peiniger dabei empfand, ihn in diese ausweglose Lage zu bringen. Diese Wendung hatte Joshua nicht vorhergesehen, als er den Notruf wählte. Sie würden ihn zum Mörder machen. Er blinzelte schwach und versuchte, die Lage zu analysieren. Der Polizist stand schutzlos vor ihm. Er widerstand dem Drang, zu Isabel zu blicken. Er wollte nicht das Entsetzen in ihren Augen sehen. Schwach hielt er die Pistole. Ihr Gewicht fühlte sich falsch an. Joshua schluckte schwer und sah mitleidig auf den Polizisten, der ihn entgeistert anstarrte. Er schien nicht viel älter als er selbst zu sein. Joshua erwog seine Chancen, Pepe mit der Kugel außer Gefecht zu setzen, aber er schützte sich mit Isabels Körper. Joshua hatte keine Erfahrung mit Schusswaffen und wollte nicht riskieren, sie zu treffen. Er überlegte, ob er etwas bringen würde, wenn er die Waffe gegen sich selbst richtete. Niemand würde ihn wohl von einem Selbstmord abhalten, aber was passierte dann mit Isabel? Und wie er Pepe einschätzte, würde das den Polizisten nicht retten. Ihm blieb keine Wahl. Zitternd hob er seinen Arm. Er zielte, schloss die Augen und drückte ab. Der Knall hallte noch nach, als der Beamte wie in Zeitlupe zusammensackte. Äußerlich erschien die Wunde unbedeutend, kaum größer als der Abdruck eines Daumens. Doch innerlich war der Schaden unumkehrbar. Das 9-mm-Projektil war in den Bauchraum und die Eingeweide eingedrungen. Sie waren wieder allein. Pepe, Yasin und die anderen vermummten Gestalten hatten sich lautlos zurückgezogen. Ihr Schock saß zu tief, um reagieren zu können. Aber sofort nutzte Isabel die wiedergefundene Freiheit und stürzte zu Joshua. Er war noch bewaffnet und zögerte, ob er nicht die Chance nutzen sollte, es selbst zu Ende zu bringen. Hier und jetzt. Doch wieder war es der Gedanke an Isabel, der ihn zurückhielt, sich selbst zu richten. Er ließ die Waffe sinken und öffnete die verkrampften Finger. Bitte, lass dich nicht mit mir verhaften. Du musst verschwinden. Es waren die einzigen Worte, die über seine Lippen kamen. Er hoffte, sie würde seinem Wunsch nachkommen. Auch wenn die Chance gering war, musste er es wenigstens versuchen. Noch im Schock zitternd schüttelte Isabel den Kopf. Was er von ihr verlangte, war ungeheuerlich. Sie war Zeugin einer unvorstellbaren Gräueltat geworden und jetzt sollte sie ihm den Rücken kehren? Wie konnte er von ihr verlangen, ihn im Stich zu lassen? Sie war die Einzige, die für ihn würde aussagen können. Joshua schleppte sich zu dem Polizisten, der blutend am Boden lag. Der Regen hatte wieder eingesetzt und die rote Pfütze um seine leblose Gestalt wuchs. Joshua zog ungelenk seine Jacke aus, kniete sich neben den Beamten und drückte den Stoff auf die Wunde. Egal wie gering die Chance war, ihn zu retten, er musste etwas tun. Er konnte nicht untätig abwarten und er konnte sich nicht Isabel stellen.
Oh, oh. Sehr fesselnd.
Danke.
Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Figuren.
Ja, gerne. Also in dem ersten Kapitel lernen wir ja Joshua und Isabel kennen. Das sind auch die zwei Hauptpersonen. Ich habe ja Joshua, Joshua hier an der Stelle gewählt, weil er ist der Haupttragende hier und nicht nur der Hauptleidtragende quasi, wie es im ersten Kapitel aussieht, sondern der Tragende hier an der Geschichte. Das Schicksal, auf das ich hier gerne aufmerksam machen möchte, das ist eben, ja, Leute wie ihn gibt, die in eine Rolle gezwungen werden, aus der sie selber ausbrechen möchten. Und er lernt Isabel kennen, eine Studentin in Berlin, die ihn so akzeptiert, wie er ist und nicht versucht, quasi groß hinter die Kulissen zu blicken, sondern eben die Freiheiten gibt, sich erstmal selbst quasi zu entdecken. Und gemeinsam haben sie hier angekündigt einige Monate verbracht, aber er führt quasi ein Doppelleben, was ihn immer wieder heimsucht. Und darum geht es quasi. Also ausgehend von diesem ersten Kapitel läuft es in der Gegenwart weiter, unterbrochen mit Rückblenden. Und über diese Rückblenden erfährt man quasi mehr über seine Vergangenheit und über ihre gemeinsame Vergangenheit, sodass sich dann zum Schluss quasi der Kreis schließt, während dieser Mordfall, den es in dem durch diesen Schusswechsel jetzt quasi gab, in der Gegenwart weiterläuft.
Wow. Wow. Wo spielt dein Buch?
Ja, das spielt in Berlin. Und zwar im Stadtteil sind hauptsächlich Mitte und Pankow. Mitte erstreckt sich ja relativ weit nach Norden mittlerweile, so die Sachen, die früher oder die Teile, die früher unter Gesundbrunnen liefen oder Soldiner Kiez, der auch ja so in den letzten vor 10 Jahren in den Medien auch häufiger vertreten waren, leider mit negativen Schlagzeilen, mit vielen Gewaltauswirkungen, auch Gewalt gegen Polizisten. Ist hier quasi so ein bisschen der Mittelpunkt. Das ist da, wo Joshua seine Wurzeln hat und herkommt. Und ich die Schauplätze, die ich in den Büchern beschreibe, unter anderem hier der Beginn an der Panke. Das sind alles Plätze, die so der ein oder andere Berlin-Kenner auch wiedererkennen kann quasi.
Das ist toll.
Und die ich auch besucht habe zu der entsprechenden Jahreszeit, weil ich das immer noch schöner finde und noch spannender finde, die Atmosphäre dann auch so mit einfließen zu lassen.
Großartig.
Und es gibt zwei Ausflüge. Einen an die Ostsee, der, glaube ich, auch dem einen oder anderen gefallen könnte. Und einen in den nahen Umkreis quasi von Berlin. Ja.
Sehr schön. Magst du gleich weiterlesen? Ich bin jetzt sehr neugierig, wie es weitergeht. Du setzt wahrscheinlich an einer ganz anderen Stelle an, oder?
Ja, also ich habe ein Kapitel ausgelassen und es geht jetzt mit Kapitel 3 weiter, wo man einfach jetzt mal ein bisschen dieses Konzept auch mit den eingeflochtenen Rückblenden sieht, damit der Zuhörer da so ein bisschen eine Idee von bekommt und natürlich auch so ein bisschen die Neugier gestillt wird, wie es jetzt nach diesem Schuss weitergeht. Kapitel 3. Joshua drückte das Handtuch gegen seine Schläfe. Er wollte am liebsten die Handschellen abstreifen und sich auf dem steinernen Fußboden zusammenrollen, ausruhen, einfach emotional flüchten. Vergessen, was gerade passiert war und nicht daran denken, was unweigerlich folgen würde. Aber er tat nichts davon. Stattdessen versuchte er mit umständlichen Bewegungen seine kinnlangen dunklen Haare zu trocknen und das geronnene Blut von Gesicht und Hals zu wischen. Nicht nur die Handschellen behinderten ihn, sondern auch die Schmerzen, die in seinem gesamten Körper ausstrahlten. Yassin und seine Schläger hatten nicht genug Zeit gehabt, ihn vollständig außer Gefecht zu setzen. Aber die Tritte und Schläge hatten nicht nur in seinem Gesicht Spuren hinterlassen. Jetzt wartete er darauf, dass einer der diensthabenden Beamten durch die Tür kommen und das Verhör beginnen würde. Aber sie würden ihn erst einmal warten lassen. Wahrscheinlich standen sie auf der anderen Seite des verspiegelten Glases und stritten sich, wer ihn sich vorknöpfen durfte. Er hatte einen der ihren erschossen. Er war mit Isabels Leben erpresst worden und er würde die gleiche Entscheidung wieder treffen. Ohne mit der Wimper zu zucken, stellte er ihr Leben über seines. Aber das änderte nichts an seiner Tat. Nichts an seiner Schuld. Er hatte ihr Leben auch ohne mit der Wimper zu zucken über das des jungen Beamten gestellt. Bella. Die Gedanken an sie verursachten ihm weitere Schmerzen. Ihr trauriger, entsetzter Blick verfolgte ihn. Er hatte sie angefleht zu fliehen. Sie sollte nicht für ihn aussagen müssen. Er wollte sie in Sicherheit wissen. Aber sie war stur bei ihm geblieben. Wahrscheinlich saß sie ein paar Türen weiter und er hoffte inständig, dass sie nur als Zeugin vernommen werden würde. Er würde gestehen, um ihre Prozedur so einfach wie möglich zu machen und weil die Beweise sowieso gegen ihn sprachen. Seine Fingerabdrücke waren auf der Schusswaffe und mittlerweile bestimmt schon analysiert. An seinen Händen waren Schmauchspuren, die bestätigten, dass er den Schuss abgegeben hatte. Seine Verletzungen bewiesen, dass es Angreifer gegeben hatte, aber was sollten diese anderes getan haben, als nach einer Schlägerei die Flucht vor der Polizei zu ergreifen? Zwar konnte der Notruf seinem Telefon zugeordnet werden, aber das würden sie bestimmt ebenfalls gegen ihn zu verwenden wissen. Allein seine polizeiliche Akte und seine Herkunft machten ihn zum perfekten Sündenbock. Seine Eltern waren Rumänen, sein Vater zudem ein Verbrecher. Automatisch hatte er dadurch den Stempel eines Kriminellen mit Migrationshintergrund. Es zählte nicht, dass er versucht hatte, den größtmöglichen Abstand zu den Geschäften seines Vaters zu haben und dass er noch nie einen Fuß in irgendein anderes Land gesetzt hatte. Rumänien war für ihn nur ein Umriss auf einer Landkarte, aber der leicht dunkle Ton, die markanten Gesichtszüge, die schwarzbraune Haare und die schmale Augenpartie verrieten seine Vorfahren vom Balkan. Es hatte ihn immer zum Außenseiter gemacht. Die anderen zugewanderten Jugendlichen hatten ihn gemieden, weil er keine ihrer Sprachen sprach. Und für die Deutschen war er trotzdem die Zielscheibe des Spottes und zu oft auch ihres Hasses gewesen. Zigeuner war noch das Netteste, was er zu hören bekommen hatte. Nur Isabel hatte sich nicht täuschen lassen. Joshua seufzte und verdrängte den Gedanken an sie. So wie die Dinge standen, würde er sie nicht wiedersehen. Aber das war wahrscheinlich auch besser. Er hatte eine intensive Zeit mit ihr gehabt. Aber diese war vorbei und würde nicht wiederkommen. Dass er noch am Leben war, änderte nichts daran, dass er keine Zukunft hatte. Joshua nahm das Kühlpad, das sie ihm als einzige medizinische Versorgung gegeben hatten, und wickelte es in das Handtuch. Vorsichtig presste er es auf seinen geprellten Rippen und gab sich den Schmerzen hin. Er konnte nur weiter abwarten und dachte daran zurück, wie alles angefangen hatte. 5 Monate zuvor. »Was ist denn das hier für eine Müllhalde?« schimpfte Radu zur Begrüßung. Hatte ich dir nicht befohlen, Ordnung zu schaffen? Joshua rollte genervt mit den Augen. Wahrscheinlich solltest du dich selbst mal darum kümmern und die Finger vom Alkohol lassen, antwortete er schnippisch. Radu blickte ihn wütend an. Auf seiner hohen Stirn posierten eine Ader im Takt zu seinem Gezeter und die buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen. Wie konnte sein Sohn es wagen, ihm zu widersprechen? Er duldete keinen Ungehorsam und konnte und wollte sich Widerworte nicht gefallen lassen. Er hechtete auf Joshua zu, mit dem Ziel, ihn an die Wand zu pressen. Aber Joshua wich ohne Probleme zur Tür aus und Radu fasste ins Leere. Er war stark alkoholisiert, ein Zustand, der in letzter Zeit zu häufig geworden war. Seine Misserfolge steigerten seine Wut nur noch mehr und rötliche Flecken traten auf seinen gedrungenen Hals. Aber es nützte ihm nichts. Josua, brüllte Radu. Joshua zuckte kurz zusammen, als sein Vater ihn bei seinem richtigen Namen rief. Normalerweise nannte er ihn Bastard oder Abschaum. Immer wenn er seinen Zorn nicht körperlich entladen konnte, attackierte Radu Joshuas mentalen Schutzschild. Nur seine Mutter hatte ihn Josua genannt und der Klang dieses Namens riss jedes Mal alte Wunden auf. Joshua setzte seine Flucht fort. Er verließ die Wohnung und ließ Radu zeternd zurück. Er verabscheute es, an dieses Loch hier gebunden zu sein, aber ohne eine Anstellung gab es keinen Mietvertrag und andersherum. Zur Auswahl standen also nur ein Bett inmitten eines Minenfeldes oder ein Schlafplatz unter der Brücke. Trotzdem wusste er, dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Seit seine Mutter sie vor 3 Jahren verlassen hatte, hatten die Alkoholeskapaden seines Vaters zugenommen. Er hatte vorher schon gern und viel getrunken, aber so extrem war es noch nie gewesen. Zu sagen, ihr Verhältnis war nie besonders gut gewesen, wäre untertrieben. Joshua hasste seinen Vater und Radu sah in seinem Sohn nur eine lästige Fliege, die er zerquetschen wollte. Häufig verzweifelte Joshua daran, dass er wirklich Radus Sohn war. Er konnte nicht verstehen, wie man sein eigenes Kind misshandeln konnte. Radus gehöriger Zuspruch zu hochprozentigen Getränken brachte für Joshua noch eine weitere akute Gefahr mit. Unter dem Alkohol litt nicht nur Radus Gesundheit, die Joshua ziemlich egal war, sondern es litten auch seine Geschäfte. Er leitete eine Gruppe von Handlangern, die in der näheren Umgebung für verschiedene Delikte verantwortlich war. Dazu zählten Einbruch, Autodiebstahl, vereinzelt auch Körperverletzung. Schon immer war Radu jähzornig und unberechenbar gewesen und hatte sich auf seine spezielle Art Respekt verschafft. Der Genuss vom Alkohol erhöhte nun zwar seine Wutausbrüche, aber seine Durchsetzungsfähigkeit war dadurch stark eingeschränkt. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis sein Auftraggeber auf die Idee kommen würde, ihn auszutauschen. Für Joshua bedeutete das höchste Vorsicht. Er stand unter ebenso strenger Beobachtung, darüber war er sich im Klaren. Er hatte versucht, Abstand zu halten, aber das war ihm nur schlecht gelungen. Als kleiner Junge hatte er es als Ehre empfunden, mitmachen zu dürfen. Er hatte gehofft, dass sein Vater ihn dann irgendwann respektieren würde. Und das hatte Radu schamlos ausgenutzt. Als Joshua nach dem Jugendrecht strafmündig wurde, hatte Radus Interesse stark nachgelassen. Aber Joshuas Akte war bis dahin schon gut gefüllt gewesen. Nun wurde er weiterhin gezwungen, seine Fähigkeiten für die niederen Zwecke der Bande einzusetzen. Nichts, worauf er stolz war, aber er konnte nahezu unsichtbar überall hinein und wieder heraus. Er schaffte es, überall aufzutauchen, ohne wirklich gesehen zu werden. Und Radu hatte früh dafür gesorgt, dass kein Schloss ein Hindernis für ihn war. Er konnte nicht entkommen, anders als seine Mutter. Sie hatte einen endgültigen Schlussstrich gezogen und Joshua war bitter enttäuscht, dass sie auch ihn aufgegeben hatte. Obwohl er jeden Preis gezahlt hatte, um sie vor Radus Wutausbrüchen zu beschützen, hatte sie ihn im Stich gelassen. Er war nur Ballast gewesen. Nach ihrem Verschwinden hatte er aufgehört zu rebellieren und sich in seine Rolle gefügt. Er war nun nicht mehr als ein Gegenstand, ein zu gutes Werkzeug für Einbruch und Diebstahl, das sie nicht aus ihren Fängen ließen. Joshua ließ sein Feuerzeug aufflammen und zündete sich eine Zigarette an. Er inhalierte tief und schlug die Richtung zur Panke ein. Ein eher unscheinbares, langsames Gewässer, aber es floss durch seinen Kiez und es verirrten sich kaum Menschen an das Ufer. Dort konnte er einfach sitzen und in der Abgeschiedenheit nachdenken, was er zurzeit fast täglich tat. Auch weil er sich immer weniger dazu aufraffen konnte, mit Taschenspielertricks sein Essen zu verdienen und die Rechnungen zu bezahlen, für die Radu nicht aufkam. Gestern war der Hunger zu groß gewesen und er war zu einem der nahen Touristenziele gegangen, um ein paar Fremde um ihr Geld zu erleichtern. Dabei hatte er sie getroffen. Anders als die meisten seiner Opfer hatte sie nicht beschimpft oder eine abfällige Bemerkung gemacht, als er sie absichtlich angerempelt hatte. Er musste immer wieder an sie denken. Er konnte ihr Geld nicht nehmen und er wollte ihr auch all die nötigen Behördengänge ersparen, die der Verlust ihrer Papiere mit sich brachte. Bevor er es sich anders überlegen konnte, änderte er die Richtung und lief zur U-Bahn-Station Osloer Straße. Er würde zu ihr fahren, ehe ihm der Mut verließ. Nervös trat er von einem Fuß auf den anderen und kam sich vor dem renovierten Altbau nahe der Zionskirche fehl am Platz vor. Kein Vergleich zu dem schmucklosen Sozialbau, den er vor einer halben Stunde verlassen hatte. Er konnte immer noch einen Rückzieher machen. Er konnte die Geldbörse einfach in den Briefkasten werfen und verschwinden. Still und heimlich. So, wie er normalerweise jeden Tag seines Lebens verbrachte, wenn sie ihn ließen. Aber ihr Gesicht verschwand nicht aus seinem Kopf. Ihr schüchterner Blick, gerahmt von schulterlangen braunen Haaren. Sie hatte gewirkt, als wolle sie sich für den von ihm provozierten Zusammenstoß entschuldigen. Es war nicht nur das schlechte Gewissen, das ihn hergeführt hatte. Er wollte sie wiedersehen. Er atmete noch einmal tief durch und klingelte. Wahrscheinlich war sie sowieso nicht zu Hause. Ja, tönte eine weibliche Stimme aus der Gegensprechanlage. Isabelle? Fragte er verunsichert. Er hatte sich ihre Stimme anders vorgestellt. Statt einer Antwort erklang der Türsummer und er trat ein. Die Position der Klingel deutete auf den dritten Stock und er nahm zögernd die Stufen nach oben. Nervös fuhr er mit den Fingern durch seine Haare, versuchte sie in Form zu bringen und strich sie sich hinters Ohr. Eine frische Rasur hätte ihm auch nicht geschadet, aber es war zu spät, sich über sein Äußeres Gedanken zu machen. Isabelle, für dich, rief eine hochgewachsene, kräftige Frau und musterte ihn durch den Türspalt. Ihr Blick unter dem rot und schwarz gefärbten, fransigen Pony war offen und neugierig. Joshua erinnerte sich, sie ebenfalls im Café gesehen zu haben. Sie hatte an einem Ecktisch am Fenster gesessen und an etwas gearbeitet. Er beobachte immer genau die Umgebung, in der er tätig wurde. Um mögliche Gefahrenquellen frühzeitig zu entdecken, prägte er sich die Gesichter ein und verschaffte sich einen Überblick über die Ausgänge. Isabels Freundin war exzentrisch, sodass sie ihm sofort aufgefallen war, aber er hätte nie vermutet, dass sie zusammen wohnten. Sie wirkten so unterschiedlich, jedenfalls nach seiner ersten äußerlichen Einschätzung. Die Gerufene steckte ihren Kopf durch den Türspalt und schaute in den Flur. Sie sah Joshua verwundert an. Es dauerte einen Augenblick, aber dann trat Erkennen in ihren Blick. Du? War das Einzige, was sie sagte. Trotz des unerwarteten Überfalls lächelte sie und ihr Lächeln hatte etwas leicht Spöttisches, aber auch Neugieriges und Freundliches. Du hast etwas verloren. Isabel blieb stumm. Es lag vor dem Café auf dem Gehweg, fügte er schnell hinzu. Und jetzt ist dir aufgefallen, dass es mir gehört? Auf den Mund gefallen war sie nicht. Wahrscheinlich vermutete sie, dass er sie anlog und er sollte schleunigst verschwinden. Aber er hörte nicht auf seine innere Stimme. Ich bin Joshua. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Finderlohn, deswegen bin ich persönlich vorbeigekommen, versuchte er sie mit Dreistigkeit aus dem Konzept zu bringen. Möchtest du reinkommen? Dann kannst du dich drinnen davon überzeugen, dass es nichts von Wert gibt, das einen Einbruch lohnen würde. Sie sagte es so trocken, dass Joshua die Luft wegblieb. Sie ahnte wahrscheinlich nicht einmal, wie nah sie der Wahrheit kam. Nicht, dass er vorhatte, sie auszurauben, aber viel zu oft hatte er es bei anderen getan. Komm rein. Gibst du dich mit einem Kaffee als Dank zufrieden? Sagte sie diesmal und ließ die vorherige Bemerkung unkommentiert. Immer noch leicht verunsichert, folgte er ihr in den Flur. Er fühlte sich eingeschüchtert von den hohen Decken und der aufgeräumten Wohnung. Es gab kein Kleiderchaos, kein Staubkorn. Ungewöhnlich für eine Studenten-WG, selbst wenn hier nur Studentinnen wohnten. Vom Flur ging es nach rechts in die Küche. Auch hier gab es keine Unordnung, kein Stapel mit schmutzigem Geschirr und die verchromte Spüle glänzte, der Herd war blank geputzt. Setz dich, sagte sie und zeigte auf einen der Barhocker, der vor dem Küchentresen stand. Wie trinkst du deinen Kaffee? Einfach schwarz, bitte. Joshua beobachtete, wie sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um an den Hängeschrank zu kommen. Sie nahm zwei bunte Tassen heraus und drückte den Knopf der Kaffeemaschine. Eine Strähne ihres seidigen, zimtbraunen Haars fiel ihr immer wieder ins Gesicht und sie strich sie sich zurück hinters Ohr. Mit den Fingern trommelte sie auf der Arbeitsfläche, während sie wartete, dass die Kaffeemaschine betriebsbereit war. Joshua konnte nicht erkennen, ob sie nervös war, ungeduldig oder nur einer inneren Melodie folgte. Es verwirrte ihn, dass er sie überhaupt nicht lesen konnte. Das Geräusch des Mahlwerks holte ihn zurück aus seinen Gedanken. Also dann, danke, dass du mir mein Portemonnaie zurückgebracht hast. Ihre grünen Augen blitzten schelmisch, während sie die Tasse vor ihm abstellte. Ich hätte nicht so egoistisch sein dürfen, dachte Joshua bitter. Seinetwegen war Isabelle Zeugin eines Gewaltverbrechens geworden, weil er seine Sehnsucht nach einem normalen, glücklichen Leben nicht gezügelt hatte. Die Tür des Verhörzimmers öffnete sich und ein Beamter trat ein. Joshua richtete sich auf. Der Amtbeamte war in Zivil gekleidet. Es gab keine Abzeichen, an denen man seinen Rang erkennen konnte. Aber er strahlte die Autorität eines Oberkommissars aus. Am Schritt konnte Joshua erahnen, wie es in ihm brodelte. Er schob den Stuhl geräuschvoll zurück und setzte sich ihm gegenüber. Aus der Akte zog er zwei Fotos und legte sie vor Joshua auf den Tisch. Polizist Hampf, 28 Jahre alt. Er hatte eine Frau und eine 5-jährige Tochter. Joshua zwang sich hinzusehen. Es war zu dunkel gewesen, um das Gesicht wiederzuerkennen. Aber jetzt brannte sich ihm jedes Detail des jugendlichen Streifenpolizisten ein. Das Bild des Tatorts kannte er nur zu gut. Da brauchte er keine Gedächtnisstütze. Der Kommissar sprach in der Vergangenheitsform, also war der Schuss tödlich gewesen. Joshua war kein guter Schütze. Er hatte nicht einmal Übung im Gebrauch von Waffen. Er hatte mit geschlossenen Augen abgedrückt und bedauerte, zu gut getroffen zu haben. Auch mit dem vielen Blut an den Händen hatte er bis zum Schluss auf ein Wunder gehofft. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht, brachte er tonlos hervor. Nicht, dass seine Entschuldigung helfen würde oder für den Kommissar von Bedeutung war, aber er wollte es trotzdem sagen und meinte es auch so. Sie geben es zu? Fragte der Kommissar eine Spur schärfer. Joshua nickte abwesend. Laut und deutlich fürs Protokoll, fuhr der Polizist ihn mit schneidender Stimme an. Ja. Joshua schaute von den Fotos auf und blickte seinem Gegenüber direkt in die Augen. Ja, ich habe die Waffe abgefeuert, aber weiter kam er nicht. Der Kommissar schlug die Handflächen auf die Tischplatte und stützte sich hoch. Bedrohlich baute er sich vor Joshua auf. Es gibt ein Aber? War es eine spontane Selbstentladung? Wolltest du nur einen Warnschuss abgeben? Ehe Joshua etwas erwidern konnte, redete der Polizist weiter. Sie wählen den Notruf und locken einen Kollegen in die Falle. Sie richten ihn mit seiner eigenen Waffe hin. Joshua schloss die Augen und ließ müde den Kopf sinken. Es war, wie er erwartet hatte. Er war bereits verurteilt. Es war egal, was er sagte. Er überlegte, ob er um einen Rechtsbeistand bitten sollte, aber das würde ihm nicht helfen. Es würde den Beamten nur noch wütender machen und sie vielleicht zu Isabel treiben, während sie warten mussten. Das würde er unter keinen Umständen riskieren. Ich habe den Notruf gewählt, weil wir überfallen wurden. Mein Handy war in der Jackentasche greifbar und ich hoffte, sie würden den Anruf bekommen und orten können, begann Joshua so ruhig wie möglich zu erzählen. Er würde nah bei der Wahrheit bleiben. Auf keinen Fall wollte er Isabel in Schwierigkeiten bringen. Also mussten sich die Details seiner Aussage mit ihren decken. Er konnte aber verschweigen, was sie nicht wusste. Sie würden alles gegen ihn verwenden, also würde er so wenig wie möglich sagen.
Eine spannende Stelle und schon ist Ende.
Ja.
Ich nenne das einfach mal gemein.
Und ich hoffe einfach, dass die Leute dadurch die Idee haben, dann weiterzulesen, weil sie neugierig darauf geworden sind.
Auf jeden Fall. Ich bin neugierig. Denkt die Hörer super. Auch. Erzähl uns doch mal, wie du auf die Idee zu deinem Buch gekommen bist und wie lange du an deinem Buch gearbeitet hast.
Ja, die Ursprünge liegen schon sehr lange zurück, schon so knapp 20 Jahre, als mir das erste Mal die Idee für dieses Manuskript gekommen ist. Und es hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren das eine oder andere geändert. Aber die Grundidee war schon immer ein Charakter, der das Privileg hat oder eben nicht das Privileg hat, sein Leben selbst zu bestimmen, sondern eben diesen Zwängen unterlegen ist und ja, Vorurteilen ausgesetzt ist. Und es wird halt immer und wurde da auch immer schon geschimpft über Kriminelle mit Migrationshintergrund. Und dass Jugendliche, wenn sie eben an die falschen Leute geraten, dann zu Straftaten vielleicht auch provoziert werden oder davon verleitet werden. Und ich dachte, dass ich gerne einen Charakter schaffen würde, der genau das Gegenteil von dem ist. Also er ist quasi ein Krimineller mit Migrationshintergrund. Das lässt sich ja leider nicht abstreiten, aber es ist eben nichts, was er sich selbst ausgesucht hat, sondern wovon er eigentlich gerne ausbrechen würde, wo er einfach noch nicht den Weg dazu gefunden hat. Und diesen Konflikt fand ich von Anfang an spannend und habe ihn dann in diese Geschichte drumherum gewoben. Und der Feinschliff kam dann zu Corona-Zeiten. Da sind ja alle dem Aufräumen warm verfallen. Und beim Aufräumen ist mir das Manuskript in die Hände gefallen und ich habe den alten Stand gelesen und Lust verspürt, den nochmal zu überarbeiten. Und Ja, dann ist plötzlich eins zum anderen gekommen und dann, bis es dann zur Veröffentlichung geführt hat. Das war bei der Überarbeitung auf jeden Fall erstmal noch nicht geplant.
Hört sich großartig an, auf jeden Fall. Wann ist deine Schreibzeit?
Ja, mit zwei Kindern zu Hause ist es meine Schreibzeit immer dann, sobald ich irgendwie einen Moment Luft habe. Also wenn es gerade Ideen sind, die aus dem Kopf gerne raus wollen und in dem Kopf quasi rumspuken, versuche ich jede Möglichkeit, die ich habe, zu nutzen. Morgens, mittags, abends. Ich arbeite viel von zu Hause und versuche mir dann zwischendurch Pausen zu schaffen, um die dann zu nutzen. Und das ist dann eigentlich überall. Das ist am Schreibtisch, das ist auf der Couch. Wenn schönes Wetter ist, auch gerne draußen auf der Terrasse. Und ich schreibe immer erstmal alles mit Zettel und Stift. Also ich habe meine kleinen schwarzen Notizbücher relativ unscheinbar, in der erstmal alles niedergeschrieben wird und später dann abgetippt wird. Und dann gibt es schon mal den ersten Qualitätscheck quasi, während ich das abschreibe.
Finde ich total klasse, dass du in Notizbüchern erstmal schreibst. Das macht nicht jeder, aber ich finde es toll, dass du das machst.
Also ich muss auch immer wieder gestehen, wenn ich überarbeite und dann merke, okay, hier würde ich jetzt gerne nochmal ein Kapitel oder auch nur einen größeren Absatz einfügen, muss ich erstmal wieder zum Stift greifen, weil der Schreibfluss irgendwie besser ist, wenn ich den Stift in der Hand halte. Also am Anfang war es erstmal ungewohnt, weil man schreibt jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel mit der Hand und das ist dann für den Arm beziehungsweise fürs Handgelenk erstmal eine ganz ungewohnte Betätigung. Aber wenn man sich dann erstmal wieder dran gewöhnt hat, ist es wirklich schön und ja, ich komme irgendwie eher in diesen Schreibfluss dann rein. Und selbst wenn man dann mal was durchstreicht oder größeren Teil durchstreicht und nochmal streicht, die Wörter sind halt immer da, während wenn man die Löschtaste am PC halt benutzt und jetzt nicht auf Änderungsverfolgung hat oder so, dann kommt man halt schlecht zu seiner eigenen Formulierung dann wieder so schnell zurück, wie wenn man es auf dem Papier macht.
Das stimmt, das stimmt. Warum bist du Autorin geworden?
Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Autorin geworden bin. Es war eher so, dass ich halt dieses Manuskript hatte und eine Freundin, der ich das gezeigt habe, die hat dann gesagt, dass wenn du dir jetzt so viel Mühe damit gegeben hast, dann solltest du jetzt auch mal den Weg gehen, das zu veröffentlichen, weil das ja in der heutigen Zeit nicht mehr so schwierig ist. Und dann habe ich das so als Herausforderung gesehen, einfach mal in ein ganz neuen Betätigungsfeld mich so umzuschauen und zu gucken, was es dann auch wirklich bedeutet, nicht nur Autorin zu sein, sondern auch eben dieses Self-Publishing zu machen und die Veröffentlichung des Buches dann komplett anzugehen. Und dieser Weg aus einem Manuskript dann wirklich ein fertiges Buch zu machen und alles, was so dazugehört, so drumherum, fand ich dann halt total spannend. Und dadurch ist es dann, glaube ich, einfach passiert.
Gibt es bald ein neues Buch von dir?
Ja, gibt es. Ich bin gerade in den finalen Zügen. Also es liegt gerade bei der Lektorin fürs Schlusskorrektorat. Und ich hoffe, dass es auch noch vor Dezember dann entsprechend veröffentlicht wird. Und es geht diesmal um einen Jugendroman, weil der Protagonist dann etwas jünger geworden ist, David, der ist 17. Und es geht quasi, es ist eine Geschichte über erdrückende Schuld, Einsamkeit, aber auch so diese zarten Bande von Freundschaft, die ihm dann helfen, aus dieser Trauerphase quasi wieder rauszukommen. Und es gibt noch eine Besonderheit, dass er obdachlos ist, weil er quasi von seiner Familie verstoßen wurde und sich dann in einer Ruine im Wald wiederfindet, aber eine Illusion lebt, indem er versucht, nach außen hin sein vorheriges Leben halt weiter vorzutäuschen. Das heißt, er geht weiterhin zur Schule, er versucht halt den Jobs so weit wie möglich irgendwie nachzugehen, um sich dann Essen leisten zu können und ähnliches und versucht quasi nach außen zu täuschen, während er sich auch nach innen so halb täuscht und das ist natürlich einen großen Konflikt darstellt, der dann aufgearbeitet wird.
Ja, ich bin neugierig und
danke.
Ich hoffe, du kommst dann mit deinem nächsten Buch auch wieder zu mir. Ich würde mich sehr
unbedingt
freuen.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir das dann nochmal machen können.
Du bist herzlich eingeladen. Jetzt
danke.
Ganz offiziell. Jeder hört es.
Super, dann komme ich sehr gerne wieder.
Das freut mich. Wo finden wir dich bei Social Media?
Bei Instagram bin ich hauptsächlich aktiv. Zurzeit versuche ich gerade zusätzlich meine Facebook-Seite zu überarbeiten und dann nicht nur die gespiegelten Posts von Instagram zu haben, sondern Facebook auch anders zu nutzen. In Marketing muss man sich ja auch ständig weiterbilden. Aber der Austausch auf Instagram ist eigentlich so der aktivste. Da findet man mich unter meinem Namen, Annemarie Bruns, zusammengeschrieben. Und da habe ich auch ein relativ festes Programm. So, ich gebe montags immer Buchtipps. Ich dann selber Sachen, die ich gelesen habe, auch viel von anderen Self-Publishern dann vorstelle. Also nur so dann, wenn sie mich halt einfach sehr überzeugt haben und das so Herzensbücher von mir geworden sind, dann finde ich das einfach schön, das dort so zu teilen. Und donnerstags mache ich gerne bei den Schnipseln mit, bei den kurzen Texten, die man dann da verteilen kann, um ja möglichen Lesern dann Einblick in das in Buchprojekte zu geben. Und demnächst startet dann jetzt wieder mehr der Input zu meinem zweiten Projekt. Und für die Adventssonntage gibt es halt dann jeweils das Cover-Reveal und dann wird auch der Titel verraten. Und also da kommt jetzt noch einiges in der nächsten Zeit. Und dann gibt es natürlich auch immer nette Aktionen, wenn jetzt eben eine Lesung stattfindet oder ähnliches, dann erzähle ich darüber natürlich dann auch gerne davor und danach auf den Kanälen. Ja.
Ja, wir sind jetzt alle neugierig, wo wir dein Buch kaufen können. Erzähl doch mal.
Ja, das ist relativ einfach, weil es überall gibt. Letztens war auch ganz witzig, habe ich mit einem in den Niederlanden telefoniert und der hatte das dann nebenbei gegoogelt und hatte das auch sofort in irgendwie, also dem Amazon der Niederlande gefunden, in so einem großen Buchhandel. Aber also ich habe es als E-Book, als auch als Taschenbuch rausgebracht und habe so rausgebracht, dass es auch für den lokalen Buchhandel zur Verfügung steht und die das über die Barsortimente bestellen können, weil ich das schöner finde, wenn es eben ja alle Wege gibt und man auch die Möglichkeit hat, einfach bei der Buchhandlung um die Ecke zu gucken. Und damit kann jeder quasi schauen, was für ihn der liebste Weg ist, sich neuen Lesestoff zu beziehen.
Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin ein extrem neugieriger Mensch und möchte halt einfach neue Sachen entdecken, möchte überrascht werden, möchte, dass es spannend bleibt während des Lesens und am liebsten eben bis zur letzten Seite. Ich möchte sehr gerne tief in die Charaktere einsteigen und dann interessiert mich das halt wirklich sehr, da dieser 3D-Mensch quasi, da alles, was da so um ihn herum passiert und wie seine gesamte Gefühlswelt und Gefühlslage ist und finde das eben einfach sehr spannend, diese Kombination. Ja.
Welches Buch liegt derzeit ganz oben auf deiner Leseliste und warum?
Ja, das ist ganz witzig. Ich lese jetzt gerade auf Platte. Das ist auch von einem Berliner Autor geschrieben, und zwar Peter Mansdorf heißt er. Und da geht es auch um einen Obdachlosen, beziehungsweise geht es um einen Jugendlichen, der aus seinem eigentlichen Leben ausbrechen möchte und sich einem Obdachlosen, dem er in der S-Bahn begegnet, anschließt und sich einfach mal sagt, er möchte jetzt gerne mal genau erleben, wie dieses Leben so abläuft. Und ich bin bei dem Be Read Indie Adventskalender dabei. Und habe dann gemerkt, als der Text kam oder die Aufforderung, seinen Beitrag zu schreiben, dass man da keine Bücher von Self-Publishern direkt nehmen kann, sondern eher von kleinen Verlagen. Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, welche Verlage da vielleicht so für mich in Frage kommen und welche Titel. Und darüber bin ich auf das Buch gestoßen und jetzt schon sehr gespannt darauf.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Also da ich selber immer von mir so sage, Gegenwartsromane zum Nachdenken schreiben, möchte ich die Leser natürlich gerne zum Nachdenken animieren. Vielleicht sich auch dann darüber auszutauschen mit ihren Freunden und Bekannten, dass einfach das Thema, was ich anschneide, dadurch einfach ein bisschen in den Vordergrund quasi gerückt wird. Ansonsten wünsche ich meinen Lesern natürlich ein spannendes Lesevergnügen und hoffe, dass sie quasi mitfiebern mit dem, was Joshua und Isabel da erfährt. Und ja, wünsche mir auch einen direkten Austausch. Also ich finde es toll, wenn man auf den Lesungen zum Beispiel dann direkt mit den Lesern ins Gespräch kommt oder ihnen, und also dass es ja die Möglichkeit gibt, Feedback über die verschiedenen Kanäle zu geben. Und da bin ich jedes Mal immer sehr freudig darüber, wenn da irgendwie was kommt, weil es halt einfach schön ist zu sehen, wie die Geschichte und natürlich auch die Protagonisten eben in diesen Köpfen der Lesern ankommen, weil das ja nochmal was ganz anderes ist, als in meinem eigenen Kopf sich dann so abspielt. Und das so gespiegelt zu bekommen, finde ich sehr spannend und auch hilfreich für neue Werke halt immer dazuzulernen.
Ja, Annemarie, wir sind leider schon am Ende. Schade, schade. Aber ich weiß, du kommst wieder.
Genau, so machen wir das.
Ich freue mich und vielen Dank, dass du heute dein Buch vorgestellt hast. Es war sehr spannend, also es hat mich wirklich gefesselt.
Und Dankeschön, Emilia.
Sehr gern und ich freue mich aufs nächste Mal.
Klasse. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich hier eingeladen war an deinem Podcast und freue mich immer, wenn neue Folgen bei euch auf dem Kanal erscheinen und freue mich natürlich besonders, dass es dann bald auch von mir da was zu hören gibt und ja, dass wir in Kontakt bleiben.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, bis bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, Emilia. Wünsche ich dir auch. Tschüss.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.